Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Moussa Baba, Sie sind ein Repräsentant der sudanesischen Revolution und dort im Sudan regiert jetzt nach dem Sturz des al-Bashir-Regimes eine Übergangsregierung aus Zivilisten und Militärs. Wie funktioniert es denn aus Ihrer Sicht?
Well, it's a little difficult because you have the civilian wing of the government.
Das ist schwierig, denn der zivile Flügel der Regierung steht unter dem Druck des militärischen Flügels. Man muss dazu auch wissen, dass es sich nicht nur um das reguläre Militär handelt, sondern auch um Milizen, die große Verbrechen begangen haben. Und das ist eigentlich das größte Problem. Wir haben jetzt eine Art Gerüst, aber kein leichtes.
Und was ist jetzt Ihre Perspektive? Wie geht es weiter?
Die Zivilgesellschaft hat erreicht, dass das al-Bashir-Regime gehen musste. Also können die sudanesischen Bürger auch erreichen, dass das Militär aus der Regierung verschwindet, und zwar mit denselben Mitteln, die während der Revolution erfolgreich waren. Gewaltfreie, direkte Aktionen, um das Militär dazu zu zwingen, seine Rolle einzunehmen und sich einer zivilen Regierung unterzuordnen. Das ist das Wichtigste aus meiner Sicht.
Und ist denn der zivile Teil der Regierung dafür überhaupt stark genug?
Die Zivilgesellschaft hat ihre Rolle, aber sie füllt sie noch nicht ganz aus. Das Gute ist, der zivile Teil der Regierung wird von außen gestützt, von den Bürgern im Sudan, aber auch von Sudanesen in der Diaspora. Gut ausgebildete Leute, Politikwissenschaftler, zivilgesellschaftliche Organisationen. Sie unterstützen den zivilen Flügel der Regierung. Wir alle wollen erleben, wie die Zivilisten in der Regierung ihren Platz nach und nach erobern, mit dem Ziel, in 3 Jahren demokratische Wahlen abhalten zu können. Das ist eines unserer Hauptanliegen.
Sie haben jetzt vorher über die Diaspora gesprochen. Es gibt sehr viele Sudanesen überall auf der Welt, die ausgewandert sind. Wovor rennen die weg?
Sie rennen vor der schwierigen Situation im Land weg, vor allem in den Konfliktzonen. Eines der größten Probleme des Sudan ist seine unendlich lange Kriegsgeschichte und das Militär ist Teil dieses Erbes. Menschen aus Darfur oder anderen Konfliktregionen, die fühlen sich nicht sicher, wenn sie diese Milizen wieder in verantwortlichen Positionen sehen. Für sie ist der Konflikt nicht beendet, denn es gab keine Gerichtsverfahren, keine Gerechtigkeit. In Darfur zum Beispiel gibt es mehr als 1 Million Binnenflüchtlinge, Vertriebene im eigenen Land. Die können nicht ins Ausland gehen. Diese Frage muss in Friedensverhandlungen gelöst werden, damit die Menschen in den Konfliktzonen in Sicherheit leben können und damit sie zurückkommen können, auch aus dem Ausland. Aber noch ist die Situation nicht sicher in diesen Konfliktzonen.
Soweit ich weiß und soweit ich informiert bin, ist über 60% der Bevölkerung im Sudan unter 25 Jahre alt. Was ist denn das hauptsächliche Anliegen der Jugend im Sudan?
Vor 2 Jahren noch hätten die meisten gesagt, wir wollen Jobs, Bildung, wir wollen heiraten, Kinder bekommen, all diese Dinge, die wahrscheinlich die meisten Jugendlichen auf der Welt sich wünschen. Aber jetzt nehmen sie die Regierung in die Pflicht im weiteren Sinn. Also die ökonomische Situation ist natürlich fundamental. Die Preise für Brot, Treibstoff, Grundnahrungsmittel sind gestiegen und es gibt Lebensmittelknappheit. Natürlich sehen die Jugendlichen diese wirtschaftlichen Probleme, aber glauben nicht mehr, dass alles gut ist, wenn die Brot- und Benzinpreise wieder sinken. Sie fragen nach ihren eigenen Möglichkeiten. Die Jugend ist politisch viel bewusster und aktiver als früher. Sie wollen keine Diktatur mehr. Sie wollen sich nicht religiös oder ethnisch aufhetzen lassen, um dann in den Krieg zu ziehen. Sie wollen keine Korruption. Sie wollen keine Militärregierung. Ich würde nicht sagen, dass der Druck, Sudan zu verlassen, kleiner geworden ist, aber es gibt jetzt definitiv gute Gründe, im Sudan zu bleiben. Es gibt jetzt einen Hashtag, der heißt Handat Mihu. We build it. Wir wollen unser Land aufbauen. Es ist so erfrischend, dies zu erleben.
Und hat sich eigentlich die Rolle der Frauen verändert durch die Revolution?
The representation of women in the government does not match the amount of work that women have put in through the revolution.
Die Zahl der Frauen, die jetzt in der Regierung sind, repräsentiert nicht deren Arbeit in der Revolutionsbewegung. Sie waren von Anfang an dabei, in allen Bereichen. Proteste, Strategien, Medien, alles. Sie waren kompromisslos. Sie zeigten oft viel mehr Rückgrat als Männer. Das ist in der sudanesischen Kultur schon bedeutsam, wenn also eine Frau zu einem Mann sagt, wieso gehst du nicht für deine Rechte auf die Straße? Dann fühlt sich der Mann natürlich gekränkt und steht auf. Die Frauen sind in der jetzigen Regierung unterrepräsentiert. Aber ich würde sagen, die wichtigste Rolle während der Revolution haben die Frauen gespielt.
But definitely they've played maybe as far as, you know, demographics go, the biggest role in the revolution.
Wenn wir jetzt mal auf die ganze Region blicken, welche Rolle spielt eigentlich Saudi-Arabien im Sudan?
Actually the biggest spoilers to the Sudanese revolution have been Saudi Arabia and the UAE.
Die größten Widersacher der sudanesischen Revolution waren Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Seit 2014 haben beide Staaten die Milizen der Bashir-Regierung legitimiert, weil sie die im Jemen als Kämpfer brauchten. Es wurde viel Geld bezahlt. Es fand ein Rekrutierungsprozess statt und nicht nur die Milizen, auch andere Rekruten hatten ein gutes Einkommen.
Und über wie viele Rekruten sprechen wir?
Im Jemen waren es ungefähr 10.000. Saudi-Arabien hat keine Armee, die mit Bodentruppen im Jemen kämpfen könnte. Sie benutzen Söldner aus dem Sudan, speziell die Milizen, als Bodentruppen und bombardieren mit ihrer Luftwaffe gleichzeitig von oben. Im Jemen spielt sich ein menschengemachtes Desaster ab und leider lassen sich die Sudanesen von den Saudis dafür benutzen.
In Äthiopien, einem anderen Nachbarland, gibt es große Veränderungen, progressive Veränderungen, aber auch erstarkende nationalistische Bewegungen. Wie beurteilen Sie das?
Ethiopia is in a difficult spot right now because it's, you know, it's in the kind of growing pains of, you know, ethno-federalism, which is.
Äthiopien ist gerade in einer schwierigen Lage. Man weiß nicht, ob das alles in einen ethnischen Föderalismus führt. Aber ich muss sagen, die äthiopische Regierung und besonders Abiy Ahmed haben eine zentrale, positive Rolle in Sudan gespielt. Äthiopien hat als Mediator gewirkt, hat darauf bestanden, die Zivilbevölkerung einzubinden. Aber ab einem bestimmten Punkt sind die Äthiopier zurückgerudert und wir denken, sie haben Druck aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten bekommen. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte Äthiopien bis heute eine herausragende, positive Rolle im Sudan. Als wir im August vergangenen Jahres unsere Übereinkunft unterzeichnet haben, kam niemand aus den arabischen Staaten. Das Militär wurde ausgebuht, aber als Abiy Ahmed auf die Bühne kam, brach der totale Jubel aus. Die Sudanesen haben die positive Rolle des Nachbarn gewürdigt. Es ist doch so, wenn es bei uns Stabilität gibt, gibt es auch dort Stabilität. Wir haben keineswegs die Hoffnung auf Zusammenarbeit aufgegeben, weder mit Äthiopien noch mit dem Südsudan. Dort konnten endlich die Kriegsparteien zusammenkommen. Das hat auch etwas mit dem Norden zu tun. Das Bashir-Regime ist weg. Das war ein toxischer Einfluss im Südsudan. Jetzt gibt es Veränderungen in Khartoum. Es wird auch welche in Juba geben. Das wird alles Zeit brauchen, bis es wirklich einen Frieden gibt. Aber wir glauben, es wird in diese Richtung gehen.
Of course, it takes time to actually materialize that change to actual democratic rule and true peace in South Sudan. But we believe the trajectory is going there.
Was halten Sie denn vom Südsudan? Von außen wirkt das Land ja wie ein gescheiterter Staat.
Using all indicators, unfortunately, it is a failed state.
Ja, wenn wir die entsprechenden Indikatoren anwenden, dann muss man sagen, Südsudan ist leider ein gescheiterter Staat. Man muss eben fragen, warum ist es so gekommen? Wer hat da wem geholfen? Diese schlimmen, toxischen Akteure sind jetzt weg. Aber wir müssen sehen, dass sich Südsudan praktisch seit 70 Jahren im Krieg befindet.
South Sudan, when you look at it, is a country that's been in civil war on and off for 70 years, since before independence. We cannot expect.
Wir können von einem Land, das seit 70 Jahren mit einem aufgezwungenen Krieg lebt, nicht erwarten, dass es von heute auf morgen den Schalter umlegt und Demokratie und Menschenrechte pflegt. Das konnte ja damals nur schiefgehen. Die Südsudanesen werden das zuerst realisieren. Ja, es war wirklich ein humanitäres Desaster, was sich da abgespielt hat, aber ich denke, es wurde einiges daraus gelernt. Klar, es gibt auch sehr beunruhigende Entwicklungen dort, aber ich gehe davon aus, dass sich auch dort die Zivilgesellschaft, die politischen Parteien, die Frauen und die Jugend durchsetzen.
Sie sind optimistisch.
Das Glas ist halb voll oder halb leer. Wir haben die Wahl.
Thank you very much.
Thank you.